Ja, vielen Dank für das Lob. Jetzt hast du natürlich die Latte hochgelegt für mich, aber man wächst mit den Herausforderungen.
So. Ich muss immer neben ihm sitzen,
ja,
hat er gesagt.
Ohne dich geht das nicht. Ich habe ja auch, man wächst mit den Herausforderungen und früher war mein Name Kai Ahnung. Jetzt ist mein Name KI. Wisst ihr, was KI ist? Kais Intelligenz ist das. So, ich habe heute ich bete ja immer drüber, worüber ich reden soll. Und da war dieses Wort Treue da. Und da habe ich gedacht, okay, über Treue kannst du reden, da kannst du sagen, ja, Gott ist treu, wir sollen treu sein und das war's. Was gibt's denn da sonst noch? Und dann habe ich mich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt und bin da wirklich in Tiefen gekommen, die ich vorher gar nicht vermutet hatte. Und da möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Aber vorher werde ich diesen Ton noch etwas verändern. Wo bin ich hier? So, jetzt wird das ein bisschen trockener. Besser so? Ja, okay. Gut, wir steigen gleich mal ein. Gott bezeichnet sich selber als treu. Gibt es viele Verse drüber. Ich habe jetzt mal einen als Beispiel aus 2. Mose. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, also das ist der Herr selber, der hier spricht, ja, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und dann habe ich gedacht, ich kenne ja diesen Vers auch in Englisch, und da, auf Englisch steht da nämlich Truth. Ja? Goodness and Truth. Aber Truth heißt Wahrheit. Dann habe ich gedacht, was steht denn da jetzt eigentlich im Urtext? Ja? Und da steht tatsächlich, dass, also dieses hebräische Wort Emet, und das heißt Wahrheit. Aber alle deutschen Übersetzungen, ich glaube, keine einzige deutsche Übersetzung übersetzt es mit Wahrheit, sondern die übersetzen es alle mit Treue. Also da habe ich schon mal gedacht, ja, also zwischen Treue und Wahrheit ist eine enge Verbindung. Ja. Wahrhaftig zu sein in seinen Beziehungen. Ja? Treu zu sein heißt, der Wahrheit zu folgen. Fand ich schon mal ziemlich klasse. Ja? Gut, schauen wir weiter. Also Gott bezeichnet sich selber als treu und wahrhaftig. Zum Beispiel in Offenbarung 19, 11. Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, Jesus. Es ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Treu und wahrhaftig, das ist ganz eng miteinander verbunden. Diese Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Treue. Und wir kennen die Geschichte von Gott mit dieser langen Geschichte, die er mit dem Volk Israel hat. Ja, das Volk Israel wurde ihm immer wieder untreu. Viele, viele Male. Hat das Gottes Treue in irgendeiner Weise beeinflusst? Nee. Er ist dem Volk bis heute treu geblieben. Manche sagen, Gott hat, also es gibt ja so diese Lehre, dass Gott das Volk Israel verworfen hat und jetzt die Heidenchristen da, stattdessen genommen haben, aber das ist nicht richtig, denn Gottes Geschichte mit dem Volk Israel geht jetzt noch weiter und wird am Ende des Zeitalters eine Erfüllung finden. Eine vollkommene Wiederherstellung. Ja? Also Gottes Treue ist unbeeinflusst vom Verhalten seines geliebten Volkes. Sonst wäre es nämlich keine Treue. Sonst wäre es sowas wie eine Freundschaft, die kommt und geht. Aber Treue ist unbeeinflusst davon, was der andere tut. Das ist doch schon mal eine Lektion für uns. Ja? Gott hat nie gesagt, ja, wenn die Israelis mich nicht mehr wollen, die Juden mich nicht mehr wollen, dann suche ich mir halt ein anderes Volk. Ja? So hat er nicht gehandelt. Treue ist unabhängig von dem Verhalten des anderen. Das ist, wenn du darüber mal nachdenkst, ist schon eine ganz schöne Lektion. Ja? Also wenn wir das in uns haben, das, da fallen mir dann viele praktische Anwendungen zu ein.
Man kennt ja diese Aussage, der hat das jetzt gemacht, dann mache ich das halt auch. Ne? Das heißt, ich habe ein bestimmtes Niveau und jemand verletzt das, dann denke ich, dann gehe ich halt auf sein Niveau runter. Das machen wir manchmal, so dumm sind wir manchmal. Ne? Statt einfach zu sagen, der kann sich verhalten, wie er will, ich behalte mein Niveau bei. Ne? Oder eben meine Treue. Ja? Ich lasse mich nicht durch Fehlverhalten eines anderen von meinem Niveau runter und benimm mich oder verhalte mich genauso wie jemand, der sich falsch verhält. Ne? Also sowas kann man täglich, in diese Versuchung ist man häufig. Ne?
Ja. Im Alten Testament wird dann von den Propheten immer zu den Juden gesprochen, also zu dem Volk, dass sie untreu geworden sind, und das wird immer als Hurerei bezeichnet. Also wie eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. Also Israel wird oft als Hure bezeichnet von den Propheten, als Warnung, ja, kehrt um und tut das nicht. Aber Gott hat seinen Standard niemals aufgegeben. Okay, also so verhält sich Gott, so spricht er über sich selber, sagt selber, dass er treu ist. Und das war sein Wesen, haben wir bei der Wiedergeburt in uns hineingelegt bekommen. Und ihr kennt ja alle die Frucht des Geistes, das ist also in Galater 5, 22. Und dann habe ich das gelesen, habe gedacht, okay, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und dann habe ich geguckt, was denn das Wort für Treue da ist. Ich hatte eigentlich erwartet, dass da vielleicht dasselbe, dieses Emetz wieder steht, aber nee, da steht auf einmal Pistis. Das heißt Glaube. Und wir übersetzen das mit Treue. Ist doch auch interessant, oder? Also es gibt auch, ich glaube, es gibt ein oder zwei deutsche Übersetzungen, wo da Glaube drin steht. Aber eigentlich im Urtext steht da Glaube drin. Und das fand ich auch wieder überraschend. Ja? Also welche Facetten oder welche Bedeutungsfacetten das zu dem Wort Treue hinzufügt. Also Wahrheit und Glaube steckt da mit drin. Und das ist etwas, was wir durch die Wiedergeburt in uns bekommen haben. Das ist Teil der neuen Natur, die wir geerbt haben durch unsere Wiedergeburt. Da ist Treue mit drin. So, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Diese Treue ist eine Art von, oder sag mal, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ist Treue eine Art Training für unsere Treue zu Gott. Denn am Ende des Zeitalters wird es extrem wichtig sein, dass wir Gott treu sind. Und in unserer jetzigen Zeit haben wir zum Beispiel unsere Ehebeziehung oder unsere Beziehung zu anderen Menschen, zu meinetwegen auch zu einer Gemeinde oder dem Leib Christi, ein Verhältnis, wo wir Treue üben können. Das ist ein Trainingsfeld. Darüber schreibt Paulus auch im Korintherbrief ein bisschen. Was ist noch ein Seitenaspekt, den ich wichtig finde? Und zwar geht es darum, dass Gott uns die Geheimnisse anvertraut. So soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das ist ja schon mal eine coole Sache. Ja? Wir sind Haushalter der Geheimnisse Gottes. Kleinen Moment, ich muss mal eben hier was schalten.
Ich bewundere ihn immer, wie der immer cool bleibt, wenn die Technik verreckt ist. Also.
Ich habe was vergessen, weißt du? Dann tue ich so, als ob ich jetzt da bin. Also, man soll uns betrachten als Haushalter der Geheimnisse Gottes. Das ist schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Ja? Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, da ist noch viel drin. Aber hier steht dann, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Hoffnung für alle schreibt, von solchen Boten, wir sind Botschafter, ne, von Gott, von solchen Boten verlangt man vor allem Zuverlässigkeit. Die haben jetzt nicht das Wort Treue genommen, aber vom Sinn her, von uns wird nur oder zuallererst oder an erster Stelle Treue verlangt. Es wird nicht von uns verlangt, dass wir super brillant sind in der Interpretation, in der Auslegung, in der Rhetorik oder sowas. Als erstes wird von uns verlangt, dass wir treu sind. Das ist auch eine irre Lektion, eine tolle Lektion drin, da werde ich gleich noch drauf eingehen. In der praktischen Anwendung. Aber gehen wir noch mal einen Schritt weiter und schauen uns mal an, was in Lukas 16, da kriegt das auch noch mal so eine Nuance. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Das Wahre. Ja, also Mammon ist nicht das Wahre. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mal überlege, das Geld, was wir heute haben, ist nicht unseres. Das sagen wir auch immer, wenn es um Kollekte geht oder sowas, sagen wir, das ist, ihr seid Verwalter eures Geldes. Das Geld, was bei euch reinkommt als Familieneinkommen, das gehört euch nicht, sondern ihr seid Verwalter und ihr müsst unterscheiden, was Brot und was Saat ist und wofür es verwendet werden soll und so weiter. Wie ein guter Verwalter. Also, das gehört euch nicht, aber du beweist bei deinem Umgang damit, dass du treu bist und dann wird dir das Deine gegeben. Du bist also erstmal Verwalter und dann, wenn du ein guter Verwalter warst, dann wirst du Eigentümer. Wow! Das ist ja eine coole Sache. Ja? Wovon? Wovon wirst du Eigentümer? Gut, da schauen wir nachher noch so ein bisschen hin. Aber das ist ja, da ist auch wieder dieser Trainingsaspekt drin. Ja? Als Verwalter wirst du da drin trainiert, gut und treu und richtig und gerecht mit dem Geld umzugehen. Und wenn du dich in dem Training bewährt hast, dann bekommst du das eigene, dann bekommst du Eigentum. Kann man ja hier draus schließen. Ne? Okay. Gut, jetzt habe ich ein paar praktische Anwendungen. Genau 4 Stück und die gehen wir jetzt nacheinander durch. Also die erste praktische Anwendung ist am Arbeitsplatz. Schauen wir mal, was das für Folgen hat für dein Verhältnis zum Arbeitgeber beziehungsweise deine Einstellung bei der Arbeit. Also diesen Satz habe ich jetzt von Anatol geklaut. Der hat nämlich gesagt, seit er Christ ist, hat er keine eigene Meinung mehr. Er hat keine eigene Meinung mehr. Er meint das, was die Bibel meint. Ja? Finde ich eine super Aussage. Also mein Chef ist Gott und ich vergesse jetzt all meine eigenen Ansichten und was ich früher so gedacht habe und so weiter. Und ich habe jetzt die Meinung von Gott. Ja? So, das ist unser Vorbild beim Verhältnis zum Arbeitgeber. Also wenn mein Arbeitgeber sagt, wir vertreten die und die und die Philosophie, dann kannst du nicht sagen, ja, das ist mein Arbeitgeber, aber ich denke da was ganz anderes. Das kannst du maximal eine Zeit lang aushalten, im stillen Kämmerlein das zu denken, aber wenn du das öffentlich machst und deinem Arbeitgeber widersprichst, ja, und sagst, deine Philosophie ist Quatsch, ich glaube ganz was anderes, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich bald rausfliegen aus dem Laden. Ja? Oder ich sage euch ein Beispiel bei LiveSchool, also wenn wir jetzt jemanden hier einstellen, ja, und der würde jetzt anfangen, hier Vorentrückung zu verkündigen und einen Workshop über Generationsflüche und wie man davon frei wird abzuhalten, dann wären wir nicht amused. Und dann würden wir ihn rausschmeißen. Ja? Also Treue bedeutet, dass du deinem Arbeitgeber gegenüber, dass du quasi dessen Philosophie, dessen Grundsätze, dessen Vorgehensweise und so weiter vollkommen übernimmst und deine eigenen dafür hinten anstellst. Also, und gehen wir noch mal eben zurück zu 1. Korinther 4. So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Dazu sind wir, also von einem Haushalter wird verlangt, dass er treu ist. Zuerst. Das ist das Wichtigste. Wenn wir jemanden einstellen hier bei Life School, dann schauen wir erstmal, ob er treu ist. Das ist das Allererste. Wenn er nicht treu ist, dann kann er so genial, kann weltberühmt sein und super predigen können, aber der hat hier keine Chance bei uns. Versteht ihr das? Klar, das ist nicht schwer zu verstehen. Ne? So. Was gibt es zu lachen? Außerdem verlangt Gott von dir, dass du dein Bestes gibst. Das Gleichnis von den Talenten. Matthäus 25, da sagte der Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude des Herrn. Dieser Knecht wird als treu bezeichnet, weil er aus seinen Talenten mehr gemacht hat. Also aus dem, was ihm anvertraut wurde, hat er mehr gemacht. Derjenige, der versucht hat, auf Sicherheit zu spielen und das Talent oder das Geld vergraben hat, der wird absolut getadelt, der wird richtig runtergemacht. Ja? Aber derjenige, der das multipliziert hat, der das verdoppelt hat, der wird als treu bezeichnet. Treue heißt also nicht einfach nur immer dasselbe zu reproduzieren und nichts und kein Risiko einzugehen, sondern es bedeutet, Risiken einzugehen und selbst aktiv zu werden im Sinne des Herrn. Ja? Wir denken manchmal, ja, wenn ich jetzt hier angestellt bin, dann mache ich nur noch, was die sagen und ich denke überhaupt nicht mehr selber nach. Ich habe keine Meinung mehr und laufe wie ein Schaf einfach mit der Herde mit. Genauso ist es eben nicht. Sondern von einem treuen Verwalter wird verlangt, dass er proaktiv die Sache vorantreibt im Sinne seines Herrn. Ich finde das eine tolle Lektion. Ja? Wenn du in einer Firma arbeitest, wo die Leute alle vor sich hin schnarchen und wo du ein riesen Marktpotenzial siehst und keiner nutzt es und du sagst dann, ja, wenn die anderen schnarchen, dann mache ich halt auch Dienst nach Vorschrift. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht in seinem Sinne. Ich finde das für die Arbeitsethik eine unheimlich kostbare Lektion. Dagegen, wenn du also als untreu bezeichnet wirst, also gibt es schöne Beispiele, wie untreue Knechte charakterisiert werden. Ich lese das nur vor, und zwar aus Matthäus 24. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, der Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Also krass, ja. Aber ihr seht, also wenn du meinst, ja, der guckt ja sowieso keiner so richtig hin, was ich hier mache, ja, dann kann ich auch ein bisschen was abzweigen für mich und nebenher noch ein paar Geschäftle machen und so weiter. Und kriegt ja eh keiner mit, ja. Und wenn du dabei erwischt wirst, geht es dir schlecht, sowohl im richtigen Leben als auch bei Gott. Also, noch ein Aspekt. Ein Mitarbeiter soll nicht nur treu sein, sondern auch fähig. In 2. Timotheus 2,2 kann man sich gut merken, die Bibelstelle, 2,2,2. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also wenn du dir jemanden suchst, der dich unterstützt, der an deiner Seite deine Arbeit mitmacht, dann suchst du jemanden, der zuallererst treu ist, aber dann muss er auch noch fähig sein. Ja? Jemand, der sagt, ich brauche keine Bildung, ich muss nicht lesen und schreiben lernen, ja, das wird nichts. Gut, so viel zur Arbeit. Kommen wir mal zur Ehe. Da ist Treue eigentlich auch eine ziemlich wichtige Sache, ne? Also Hebräer 13, 4. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell unmoralisch lebt und die Ehe bricht. Gott wird jeden verurteilen, der die Ehe bricht. Also Christa hat das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wenn ein Ehepartner zum Beispiel auf Abwägen ist, ja, dann ist die normale menschliche Reaktion, ja, wenn der untreu ist, dann kann ich ja auch mit jemand anders mich einlassen. Das ist die normale menschliche Reaktion. Aber das ist überhaupt, hat mit Treue nichts mehr zu tun. Ja. Also die Untreue deines Partners ist kein Freifahrtschein für dich, jetzt auch die Sau rauszulassen. Aber das ist die normale Reaktion. Wie oft hat man das schon erlebt? Ja, wenn der, dann ich auch. Ja. Und jetzt zahle ich es ihm mal heim. Das ist menschliche Denke. Einem untreuen Partner trotzdem treu zu bleiben, das können wir aus unserem menschlichen Vermögen nicht. Dafür müssen wir auf Gottes Ressourcen zurückgreifen oder sein Wesen in uns. Ja. Aber im Grunde ist sowas ein Test, wie viel Gott habe ich schon, ist schon in mir Realität geworden. Ich wünsche es keinem, dass sowas passiert, aber wenn es passiert, hey, du hältst deinen Standard, du bleibst treu. Du benutzt die Treue, Untreue des anderen nicht, um selber untreu zu werden. So, nehmt euch das Beispiel mit Gott und dem Volk Israel. Wenn man das anschaut, ey, ich glaube, Gott hat echt gelitten. Gott hat, glaube ich, echt darunter gelitten, dass sein Volk gesagt hat, nee, wir wollen von dir nichts mehr wissen. Ja. Wir beten jetzt andere Götter an. Und wir würden auch leiden. Aber wir können es durch die Frucht des Geistes, die in uns ist. Eine schwierige Situation, aber so unterscheidet sich unser Leben von dem von Hinz und Kunz, Klaus Bärbel oder wie auch immer. Ja. Die dritte Situation, oder das dritte praktische Anwendung, die ich habe, ist die Familie, Kinder, hauptsächlich Kinder. Ja. Also Kinder wollen manchmal von ihren Eltern nichts mehr wissen. Ich selber, ich habe eine schlimme Geschichte, also ich war selber, habe mich selber echt schuldig gemacht meinen Eltern gegenüber, weil als ich so in diese esoterische Szene abgedriftet bin, dann habe ich mit meiner Mutter, mein Vater war da schon tot, über ein paar Jahre den Kontakt abgebrochen. Aber meine Mutter war mir da echt ein Beispiel. Die hat gesagt, ja, sie versteht das nicht und es tut ihr weh und alles, aber sie hat gesagt, wenn er kommt, dann freue ich mich, dann kommt er wieder. Ja. Und es ging ein paar Jahre. Ich bin ihr echt dankbar, dass sie die Tür aufgehalten hat. Ja. Und ihr wisst nicht, was in so einem gestörten jungen Menschen los ist, ja, wie mir damals, der Gott nicht kannte und allen möglichen Blödsinn geglaubt hat und hinterhergelaufen ist und wann er zur Vernunft kommt. Aber ihr kennt alle diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Wenn der Vater nicht die Treue aufrechterhalten hätte, hätte der Sohn niemals zurückkommen können. Er hat die Tür aufgehalten, er hat die Treue gehalten, er hat sich daran gehalten und er hat nicht gesagt, der ist auf Abwägen, jetzt ist er nicht mehr mein Sohn. Also es ist wirklich eine Ermahnung. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, oft solche, relativ häufig solche Situationen, wo Kinder die Eltern ablehnen oder wo sie beim Abnabeln übers Ziel hinausschießen und so weiter. Lasst euch davon nicht beeinflussen. Bleibt ihnen treu. Denn Treue ist Treue nur, wenn du sie einseitig auch aufrechterhältst. Wenn der andere dagegen verstößt, heißt das überhaupt, sollte das deine Treue überhaupt nicht beeinflussen. Also Treue ist das Angebot, an den verlorenen Sohn zurückkommen zu können. Und wieder ist das etwas, da unterscheidet man sich von normalen Menschen. Das können wir nur durch Christus in uns. Aber wir können das durch ihn. Wir sehen das Beispiel. Wenn du menschlich reagierst und deinerseits die Treue aufkündigst, dann sinkt die Chance auf eine Versöhnung natürlich auch dramatisch. Und was hast du dadurch gewonnen? Wenn du dir wünschst, dass dein Kind zurückkommt, wenn du ihm die Tür aufhalten willst, dann musst du dieses Leid, ja, er hat mich oder er oder sie hat mich verworfen und will nichts mehr von mir wissen. Du musst dieses Leid ertragen und deine Tür aufhalten. Gibt keine andere Lösung dafür. So, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz heißen Thema, und zwar Verfolgung. Da haben wir noch nicht viel drüber geredet, wird auch nicht so oft drüber gepredigt, weil das keine, sag mal, es ist nicht attraktiv, aber man kann einfach nicht die Augen davor verschließen. Es steht in der Bibel drin, dass uns jedem, der Gott bedingungslos die Treue hält, Verfolgung droht. Und da ist es wichtig, dass man sich frühzeitig entscheidet. Die bedingungslose Treue zu Gott wird am Ende des Zeitalters richtig unter Beschuss genommen. Das eindeutige Bekenntnis zu Gott wird, so lese ich das in der Offenbarung, wird für dich irgendwann zu einer Frage von Leben und Tod. Das heißt nämlich, wenn du das hat zwei Aspekte. Dein irdisches Leben ist bedroht. Wenn du Gott die Treue hältst, ist dein irdisches Leben bedroht. Dann wird dir gesagt, wenn du jetzt nicht deinem Gott abschwörst, dann machen wir dich einen Kopf kürzer. Wenn du in so einem Moment sagst, nee, ich schwöre ab, dann verlierst du dein ewiges Leben. Dann bist du nämlich tot, nachdem du, also wenn dein Körper gestorben ist, dann wirst du kein ewiges Leben haben. Also diese bedingungslose Treue zu Gott wird irgendwann eine Frage von Leben und Tod sein. Das ist krass, ja. Das wird so schön deutlich an dem Beispiel von Johannes, als er die Offenbarung schreibt, nämlich die historischen Umstände damals waren ganz ähnlich wie das, was in der Offenbarung später beschrieben wird. Ihr kennt diesen Vers hier, oder kennt ihn vielleicht auch nicht. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Ich war im Geist am Tag des Herrn. An diesem Tag hat er nämlich das Buch empfangen und es aufgeschrieben. Am Tag des Herrn. Und was dieser Tag des Herrn bedeutet, das will ich mal kurz erklären. Also die allermeisten Kommentatoren sind sich darüber einig, dass das, was ich jetzt sage, dass das die richtige Auslegung ist. Und zwar zur Zeit von Johannes war die Verehrung der römischen Kaiser die Mainstream-Religion. Diese Kaiser waren weltliche Herrscher und ließen sich aber wie Gott verehren. Und zu seiner Zeit, als Johannes gelebt hat, war der Kaiser Domitian der regierende Kaiser in Rom. Und der hat ausgerechnet da in Kleinasien, wo Johannes sein ganzes Leben lang in den Gemeinden gewirkt hat, es eingeführt, dass die Menschen einmal im Jahr vor einer Statue von Domitian sich hinstellen mussten, die Hände erheben und sagen, Domitian ist Gott. Wer das nicht gemacht hat, wurde einen Kopf kürzer gemacht. Und dieser Tag des Herrn, wo jeder Bürger vor dieser Statue erscheinen musste, an diesem Tag hat Johannes die Offenbarung empfangen. So, und seine ganze Motivation, jetzt das Buch der Offenbarung so aufzuschreiben, war, um den Leuten zu sagen, wenn ihr so herausgefordert werdet, bleibt standhaft, kippt nicht um, bleibt treu, lasst euch nicht angesichts dieses Druckes dazu verleiten, Gott zu verleugnen. Das war seine Motivation, deswegen auch diese unheimliche Dringlichkeit da drin. Ja. Und ich gebe einfach zwei Beispiele, wie er das schreibt. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, Offenbarung 2,3. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Bleibt mir treu, auch wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Das natürliche Leben verlieren, das ewige Leben gewinnen. Das ist die Frage von Leben und Tod. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der zweite, der ewige Tod nichts anhaben können. So, und noch ein anderes Beispiel. Nun sah ich mehrere Thronsessel. Auf ihnen nahmen diejenigen Platz, die den Auftrag bekamen, über andere Gericht zu halten. Es waren die Seelen der Menschen, die man enthauptet hatte, weil sie sich treu zu Jesus und zu Gottes Botschaft bekannt hatten. Sie hatten das Tier und seine Statue nicht angebetet und hatten sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn oder Hand getragen. Jetzt wurden sie wieder lebendig und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Das ist die Belohnung, aber sie hat einen Preis. Und das war, diese Tiefen habe ich so entdeckt, als es um Treue ging. Hier geht es nur noch um Treue an Gott festzuhalten und zu ihm zu stehen und sich in keiner Weise beeinflussen zu lassen. Egal, was sie mit deinem Körper, mit deiner sterblichen Hülle machen. Ja. Und wir, die Treue, die wir heutzutage unserem, zum Beispiel unserem Ehepartner, unseren Kindern, unseren Arbeitgebern und was weiß ich, was wir für soziale Beziehungen noch haben, wo wir da Treue üben können, die manchmal auch nicht erwidert wird oder auch enttäuscht wird, ja, trotzdem da drin zu bleiben, das ist unser Trainingsfeld. Versteht ihr? Gott trainiert uns darin, treu zu sein, damit wir, wenn dieser Tag kommt, wo wir herausgefordert werden, wo es um Leben und Tod geht, dass wir das ewige Leben nicht verlieren. So eine Tragweite hat das. Das hat mich richtig ergriffen, muss ich sagen. Ja. Zusammenfassend, Gott ist treu. Treue ist Teil unserer Natur als wiedergeborene Christen, aber natürlich nur, es ist eine geistliche Qualität, die gehört nicht zu unserem natürlichen Menschen. Wir müssen unser Denken erneuern, um das zu realisieren in unserem Alltag. Treue ist Training. Und Treue ist, zur Wahrheit zu stehen, auch wenn es uns einen Preis kostet. Auch wenn der Preis sehr hoch ist, wenn es unser Leben ist. Amen.